Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast. In der vergangenen Woche ist so einiges passiert. Insbesondere der Trainingsauftakt und die Eröffnungs-PK von Sebastian Hoeneß haben uns aufhorchen lassen. Darüber hinaus konnte Alex Rosen unseren ersten Neuzugang vorstellen. Im Tausch mit Steven Zuber wechselte Mijat Gacinovic zu uns in den Kraichgau. Geld soll dabei nicht geflossen sein. Jonas, wir haben uns ja die PK angeguckt und erste Statements von Hoeneß gehört. Was hat er auf dich für einen ersten Eindruck gemacht?
Zunächst einmal hallo auch von meiner Seite. Wenn man das Ganze in Schulnoten ausdrücken wollen würde, dann wäre es wohl irgendwo zwischen 2 plus und 2 minus. Weil es ist, wie wir schon angedeutet hatten letzte Folge, es ist nichts Weltbewegendes passiert. Er hat jede Frage super nett, super gut beantwortet, super solide. Aber wie gesagt, er hat jetzt nirgends angeeckt oder hat besonders überraschende Antworten gegeben. Es war eigentlich eine ganz normale Anfangs-PK, wie wir sie erwartet hatten.
Ja, genau, das hatte ich ja gesagt. Wir brauchen uns jetzt nicht auf einen Rhetorik-Weltmeister oder einen Sprücheklopfer einstellen. Gleichzeitig muss man sagen, selbst wenn er das wäre, wäre es wahrscheinlich bei der ersten PK und gerade bei der ersten Station als Trainer im deutschen, ja, in der deutschen ersten Liga nicht der richtige Ort dafür gewesen, aber ich glaube, es ist ein Typ, bei dem man sich tatsächlich fragen kann, wie der aus dem Hause Hoeneß rauskommen konnte und so quasi auf dem Boden geblieben ist.
Ja, es gab ja auch einmal die Frage von einem Journalisten, auch wenn ich die Frage jetzt nicht allzu gut fand, aber nee, er wurde ja einmal gefragt, wenn man jetzt in drei Adjektiven seinen Gefühlszustand beschreiben wollen würde, was es dann wäre. Und dann fielen ja auch solche Adjektive wie nervös oder so aufgeregt oder so irgendwas, wo er ja dann auch gesagt hat, dass er auf jeden Fall nervös ist. Journalistisch ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Frage, aber da hat man natürlich schon gemerkt, dass sich da an Sebastian Hoeneß auf jeden Fall jetzt auch nicht in der ersten PK gleich aus dem Fenster lehnen wollte. Das heißt, es kann schon gut sein, dass wir dann, wenn er sicher wird, wenn er über die Spieltage, über die Monate sicherer wird, dass wir dann auch mal einen anderen Sebastian Hoeneß erleben werden.
Ja, genau, die Frage meinte ich tatsächlich gar nicht, die fand ich okay. Natürlich ist das jetzt nicht Pulitzer-Preis verdächtig, aber natürlich wären die meisten nervös gewesen, aber das auch noch zuzugeben, spricht, denke ich, für ihn. Und ich hatte auch das Gefühl, diese Fragen fand ich tatsächlich nerviger, dass eben mehrfach er nach seiner Familie gefragt wurde, ist das Fluch oder Segen oder bringen sie mir San Mir mit nach Hoffenheim? Ja, da ist denen wirklich gar nichts mehr eingefallen. Und dann haben sie sich auch gedacht, ja, wir fahren da mal hin, weil der Name Hoeneß klingt ja gut, aber wir haben uns auch keine Lust eigentlich, uns richtig mit dem zu beschäftigen und fragen ihn deswegen einfach nach den Leuten, die wir kennen. Und das ist halt der Vater und der Onkel, ganz einfach.
Ja, was ich mich manchmal frage, ist, dass diese Frage einmal gestellt wird, war ja jedem klar im Raum.
Das ist auch okay.
Aber dann wird diese Frage gestellt bei der Pressekonferenz und dann wird aber diese Frage einfach nochmal genau so gestellt vorm Trainingsstart. Also da, wo Hoffenheim das über YouTube live übertragen hat. Genau. Und dann frage ich mich,
glaube ich,
was denkt man, dass er dann plötzlich ein paar Tage später eine komplett andere Antwort gibt, wo er dann plötzlich sagt, ja, natürlich, der Name Hoeneß, ich muss nur in München auf den Marienplatz gehen und die schmeißen mir Bratwürste hinterher kostenlos. Was soll er denn für eine Antwort geben? Es ist doch ganz selbstverständlich, dass er sich nicht auf diesen Namen beschränken will, sondern dass er selbst Erfolge haben möchte.
Ja, genau, und ich habe auch gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, in den badischen neuesten Nachrichten, die haben geschrieben, mehr Seppi als Hoeneß. weil denen offensichtlich aufgefallen ist, und deswegen fand ich das ganz gut, dass er diesen Namen Hoeneß am liebsten völlig raushalten würde aus der Debatte und eben eher so als ja, neuer, junger, frischer, unverbrauchter Trainer auftritt. Und er wurde halt auch mehrfach, das war eigentlich auch ganz sympathisch und rührend, von Alex Rosen Seppi genannt.
Nein, wurde er nicht. Da habe ich nämlich extra drauf geachtet. Er hat ihn Basti genannt.
Ah, shit. Wie komme ich denn jetzt auf Seppi?
Ja, ja, wahrscheinlich, weil die BNN das so betitelt hat, oder?
Ja, wahrscheinlich habe ich es gerade verwechselt. Aber ich wollte einfach nur, es ist ja, ja gar nicht wichtig, ob jetzt Seppi oder Basti. Du hast recht, mehr Basti als Hoeneß, ja. Aber mir ging es einfach um diesen Spitznamen. Dass er eben, und da fand ich die Beobachtung wirklich gelungen. Und ich finde auch, dass Alex Rosen bei der PK sehr, sehr positiv wirkte.
Ja, wir haben ja während der Pressekonferenz auch miteinander geschrieben, weil wir sie beide separat quasi geguckt hatten, an zwei verschiedenen Orten. Und dann haben sie sich ja die ganze Zeit wirklich so rührend Basti und Alex genannt. Und dann habe ich dir ja schon so scherzhaft auch gesagt, also das wirkt fast so, als hätten sie sich kennengelernt und dann wären erstmal ein paar ordentliche Bier geflossen. Und dann wären sie sich irgendwann um 2 Uhr nachts singend in den Armen gelegen und dann ist dieses Basti und Alex, dieses Bündnis entstanden.
Ja, genau.
So hat es ein bisschen gewirkt.
Erstmal
und das ist aber auf jeden Fall hat sehr sympathisch gewirkt, muss man wirklich sagen. Und das wünscht man sich ja auch noch, auch dass der Sportdirektor sich mit dem unserem Fußballtrainer dann auch so gut versteht.
Ja, klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und nochmal einige Ausschnitte aus der PK Rosen und Schreuder angeguckt und muss sagen, wer wen überrascht hat, großer, war es ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Wobei man natürlich sagen muss, Rosen und Schreuder kannten sich auch schon gut zuvor.
Ja, na klar. Das ist ja das, was wir auch schon gesagt haben, dass da wahrscheinlich nicht so viel gescoutet wurde, weil man ja ihn ja eben schon kannte. Ja, aber ist natürlich klar, dass wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, dass gerade auch bei Alex Rosen, der die Außenwirkung sehr gut versteht und sehr gut für sich nutzen kann, dass da jetzt ein guter Eindruck von dem zwischenmenschlichen Verhältnis zwischen Trainer und Sportdirektor einfach erweckt wird.
Ja, absolut. Also insgesamt würde ich dir komplett bei der Einschätzung zustimmen. Man hätte sich natürlich so ein bisschen klarere Aussagen gewünscht, aber das ist auch schwierig. Also meiner Info war ja, oder nee, ich weiß, die waren zuvor noch nicht einmal auf dem Platz. Es gab kurze Unterhaltungen, 2, 3 Telefonate mit Spielern und dann soll der Trainer was sagen. Das ist natürlich schwierig. Er meinte auch, er hat noch ein paar Hoffenheim-Spiele sich angeguckt und sich informiert, klar. Aber dadurch kann er jetzt nicht so viel sagen. Und er hätte natürlich, es gab eine Frage zu Schreuder und Nagelsmann, da hätte er natürlich sich distanzieren können und sagen können, ja, aber das ist, da ist er auch nicht der Typ für, jetzt zu sagen, ja, Schreuders Fußball, das will ich schon offensiver machen. Ich denke, dass er das auch bewusst sich dagegen entschieden hat, das so klar zu sagen.
Ja, natürlich, weil das hätte dann gleich quasi in seinem ersten Auftritt schon so ein bisschen arrogant gewirkt. Weil, wie du es auch gesagt hast, natürlich hat er den Namen Hoeneß, aber wer ist er denn jetzt schon?
Eben.
Eigentlich kaum jemand. Weißt du, was ich meine? In der Trainerwelt. Da war Schröder schon eigentlich, wie du es letzte Woche schon gesagt hast, vom Namen her, eigentlich hat eine bessere Vita gehabt. Aber das hat natürlich nichts zu heißen.
Ja, genau, das habe ich ja gemeint. Und das ist auch spannend. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und die Klickzahlen bei der PK und so weiter waren jetzt deutlich höher als unter Schröder auch. Also das liegt natürlich ganz einfach, wir haben es ja letzte Folge aufgeschlüsselt, an diesen einfachen Mechanismen, der sowohl die Fans als auch die Presselandschaft folgt. Oh, den Namen Hoeneß kennt man, da muss man reinhören. Und das hat man schon jetzt an den Klickzahlen wirklich deutlich gemerkt. Und das muss man natürlich jetzt einfach mal positiv nehmen. Natürlich will die TSG jetzt nicht unbedingt Aufmerksamkeit indirekt von Uli und Dieter Hoeneß bekommen, aber wir haben sie halt dadurch bekommen und so schlecht ist es auch nicht. Besser als wenn man, wie unter Schreuder, gefühlt nicht mal in einem Halbsatz vorkommt, im Doppelpass oder sonst wo.
Ja, und wenn wir erwähnt wurden, dann wurden eben so Themen benannt wie, ob wir jetzt eigentlich den kompletten Nagelsmann-Fußball vergessen hätten. Also wenn überhaupt, eher negativ behaftet.
Ja, und, absolut.
Und deswegen.
Was ich aber gefunden habe am Tag des Trainingsauftakts, das war ja am 5.8., da gab es nochmal eine kleine Fragerunde und da wurde er nochmal nach seiner Spielidee und Spielphilosophie gefragt. Und da hat er Folgendes geantwortet.
Aktiv Fußball spielen, ja, einerseits gegen den Ball, ja, aggressiv spielen, hochverteidigen, mutig sein, ja, genauso dann auch mit Ball mutig sein, ja, Richtung Tor spielen, versuchen dort einfach eine Zielstrebigkeit auch an den Tag zu legen.
Und das hat mir doch, also wir haben das ja geahnt, aber das hat mir doch ziemlich Hoffnung gemacht, gerade dieses aggressive gegen den Ball und immer mutig spielen, das ist ja das, nachdem wirklich alle lechzen, von uns bis ganz tief in die Südkurve hinein, muss man sagen.
Ja, dieser Satz, wir wollen aktiven Fußball spielen. Wir wollen nicht der passive Part in dem Spiel sein. Also außer man spielt jetzt wahrscheinlich gegen Bayern, wo es momentan kaum möglich ist, der aktive Part zu sein. Aber einfach gegen gleichklassige Gegner oder gegen unterklassige Gegner der aktive Part sein wollen, zu wollen. Das ist einfach was, was man einfach mittlerweile als TSG-Fan verlangt und auch verlangen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr starke Aussage, wo aber natürlich auch jetzt Taten folgen müssen.
Genau, also es klingt tatsächlich relativ ähnlich zu Nagelsmann. Was ich nochmal kurz betonen möchte, ich hätte es irgendwann mal gesagt, aktiven Fußball hat eigentlich Schreuder auch spielen lassen, ne? Das muss man jetzt nochmal klar machen.
Teilweise, ja. Teilweise.
Ja.
Aber das ist ja auch schon, bei manchen Schröder-Spielen hatten wir ja viel mehr Ballbesitz.
Genau, das meine ich. Also aber, wenn man aktiv so ja. über den Ballbesitz definiert, haben wir viele aktive Spiele bestritten. Aber mein Punkt war immer das Tempo. Damit habe ich immer so ein bisschen gehadert.
Deswegen habe ich ja auch das komplette Jahr manchmal unter Schröder dann zu dir gesagt, dass der Fehler, der Spieler, der uns irgendwie am meisten fehlt, Kerem Demirbay wäre. Weil Demirbay, ich habe immer halt so im Kopf gehabt, dass Demirbay bei diesem ganzen Ball-Mittelfeld-Geschiebe dann plötzlich einer ist, der mal einen Pass in die Spitze spielt. Und dadurch, dass das halt irgendwie niemand mehr gemacht hat, wir hatten keine Idee mehr, wie wir vors Tor kommen sollten. Deswegen ist bei mir eben so der Eindruck gewachsen, dass ein Demirbay da schon einen anderen Schwung mit reinbringen könnte. Aber wie gesagt, die drei Spiele unter Kaltenbach haben uns ja dann wieder vom Gegenteil überzeugt, dass es eben auch anders geht mit diesem Kader.
Ich glaube, es waren sogar vier, bin mir aber nicht ganz sicher gerade.
31., 32., 33., 34., ja, du hast recht, es waren vier Spiele sogar.
Ja, vier Spiele also, und, warte, 9 Punkte.
Aber, ja, natürlich, das war, und dann auch noch Punkte gegen Dortmund. Also das hat ganz klar bewiesen, dass du auch ohne einen Joe Linton, ohne einen Kerem Demirbay, ohne einen Schulz einfach anderen Fußball spielen kannst.
Aber eben wieder mit Andrej Kramaric, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Also ich denke, wir können uns da auf was freuen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt so in den nächsten Wochen noch einiges erfahren. Ich denke auch gerade, dass so die Reporter des Kickers und so weiter da jetzt auch ein genaues Auge drauf werfen werden, wie es in den nächsten Wochen läuft, wie das Training abläuft. Und ich muss auch sagen, jetzt Rückblick, du hast es, das hast du glaube ich sogar mal angedeutet, diese Entscheidung von Rosen war jetzt wirklich mutig. Aber rückblickend war die Entscheidung, Schreuder zu holen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mutig. Rückblickend muss ich fast sagen, war das so ein bisschen so, vielleicht hat man wirklich keinen besseren gefunden. Und da ist es überhaupt keine Beleidigung gegen Schreuder, aber wir haben es ja, das habe ich gesagt jetzt, du kannst einen Co-Trainer nicht scouten. Es gab diese Zeit, ein Jahr hat er, glaube ich, Twente Enschede trainiert, wenn ich mich nicht täusche, und das lag schon eine Weile zurück. Und dann hat man aber einen Trainer genommen, der einem offenbar menschlich zugesagt hat, der dennoch aber ein relativ introvertierter Typ ist, den man aber gar nicht scouten konnte und hat ihn dann präsentiert. Und das hat mich jetzt rückblickend dann, wie gesagt, doch überrascht. Aber jetzt haben wir eben diese, in Anführungszeichen, mutige Hoffenheimer Lösung.
Ja, weil letztendlich ist es einfach so, dass man, außer man hat wirklich interne Einblicke, was ja zum Beispiel Rosen wahrscheinlich bei Ajax Amsterdam nicht hatte, man kann nicht wissen, wie jetzt zum Beispiel der Chefcoach, der Headcoach mit seinem Co. arbeitet. Sind die wirklich auf Augenhöhe? Besprechen die sich? Hört der Headcoach auf seinen Co.? Oder ist es wirklich so, dass er sagt, ey, wir machen heute warm, machen das und das, leid du das mal. Das gibt's natürlich auch alles. Deswegen kann man im Endeffekt nie wissen, ist der Spielstil wirklich die Idee vom Co-Trainer oder mit die Idee vom Co-Trainer oder ist es einfach nur die Entscheidungsgewalt am Ende vom Headcoach? Und deswegen, wie du richtig gesagt hast, man kann keinen Co. so richtig scouten. Außer man kennt ihn eben selbst richtig gut.
Ja, genau. Aber diese relativ klare Ansage bezüglich des Gegenpressings hat mir wirklich Mut gemacht. Und genau das hat er auch gesagt in Bezug auf Mijat Gacinovic. Da habe ich auch einen Schnipsel und da kriegt man so ein bisschen mit, wie das lief, inwiefern er bei dem Transfer eingebunden war.
Ich war von Anfang an involviert und habe von Anfang an gesagt, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann. Ich denke, dass er das auch in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen hat. Ich denke, dass er zwei Dinge verkörpert, was es nicht so oft gibt. Er hat fußballerische Qualitäten, aber auch die Möglichkeiten, extrem aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Und deswegen wird er uns weiterhelfen.
Das klingt auch sehr interessant und auch ein bisschen so, als hätte sich Sebastian Hoeneß Gacinovic gewünscht.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und auch ein bisschen so, als hätte sich Sebastian Hoeneß Gacinovic gewünscht.
Und das macht doch absolut Sinn. Ich glaube, ich habe dir jetzt seit der letzten Folge auch sich zumindest so ein bisschen mehr in meine Richtung überzeugt. Weil du ja letzte Woche doch nicht, glaube ich, so wirklich hundertprozentig die Ahnung hattest, wie Gacinovic dann wirklich spielt. Weil es ist dann im Endeffekt doch für mich kein hundertprozentiger Zehner, so wie es halt bei Transfermarkt steht. Weil er ist zwar klein, du hast ja auf seine Statur angesprochen. Er ist für mich dann doch eher mehr ein Achter und vor allem auch extrem aggressiv, extrem schnell. Und er ist für mich ein Spieler fürs Pressing. Hat ja Frankfurt auch öfter gespielt.
Das hat er ja auch gesagt. Und das hat mich überzeugt. Und dann wurde ich ganz ehrlich, hört gerne die letzte Folge. Das wusste ich einfach nicht, war mir nicht klar. Und dazu stehe ich auch. Und wenn das wirklich die Spielphilosophie ist, dann ergibt das natürlich Sinn. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich bin, sagen wir mal so, wenn wir den jetzt wirklich für 8 Millionen gekauft hätten, wäre ich vorsichtig skeptisch, aber da wir ihn ja mit Steven Zuber getauscht haben und da kein Geld geflossen ist, bin ich einfach nur gespannt. Also wie gesagt, mir fehlt ein bisschen das Wissen, ich habe recherchiert und da ist mir dann auch aufgefallen, okay, der hat ein ziemliches Tempo und ist auf jeden Fall gut am Ball. Das Problem bleibt aber weiterhin, die Scorerpunkte bisher waren nix, aber das muss ja nicht so bleiben, ne?
Ja, deswegen sehe ich ihn auch nicht wirklich auf der 10. Weil wenn ich jetzt an seine guten Aktionen denke, dann sehe ich ihn irgendwie nicht so als Ballverteiler oder als Vorlagenkönig oder als Torschütze, sondern eher als Arbeiter. Und deswegen ein Arbeiter auf der 10, also das ist mir ein Kramaric dann doch lieber, wenn wir überhaupt mit einem richtigen Zehner spielen. Aber er wird uns auf jeden Fall verstärken. Und auch, man muss es leider böse sagen, so ein bisschen, wir haben ja eigentlich quasi keine große Rolle dagegen eingetauscht.
Jetzt ja, das meinte Jahr. Ich.
Das heißt, wir haben eigentlich quasi nichts zu verlieren, weil wir haben keinen Lehrerweg dagegen eingetauscht.
Wir haben einen Ersatzspieler abgegeben.
Der keine große Rolle gespielt hat, der, sagen wir mal, nicht mal Stamm gespielt hat als linker Außenverteidiger, als alles verletzt war. Sogar Skoff hat sich da eher durchgesetzt als linker Außenverteidiger. Das heißt, wir haben eigentlich nichts zu verlieren mit dem Transfer und ich bin sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall ein Upgrade, meiner Meinung nach.
Ja, was jetzt so ein bisschen auf Twitter so der Tenor war, das schwankt so ein bisschen zwischen, wie Vater geschrieben hat, da hat Rosen mal eben Frankfurt komplett über den Tisch gezogen, einerseits, oder so ein bisschen sachlicher von Lionel Hessi. Frankfurt hat also wirklich Gacinovic mit Zuber getauscht. Okay, man bekommt einen erfahrenen Bundesligaspieler, aber das war's dann auch. Gacinovic ist sowohl ein guter Spieler, als auch bei den Fans hoch angesehen. Guter Deal für die TSG, etwas komischer Deal für die Eintracht. Ist das Unsinn oder? Weil ich habe auch noch ein bisschen geguckt, die Frankfurter Fans waren tatsächlich nicht begeistert von diesem Deal.
Ja, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass Gacinovic einer der Publikumslieblinge war.
Ja, ja.
Und halt wirklich seit 5 Jahren da war.
Aber, also seit aber, kann, Aber kannst du Publikumsliebling sein, wenn du nur Dreck spielst? Das ist ja eigentlich eher nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Weil er eben so eine Mentalität hat. Er hat eine sehr gute Mentalität. Er kämpft. Und das muss man sagen, das lieben ja so diese Frankfurt-Fans, wenn da jemand so ein bisschen dreckig, so ein bisschen kämpft. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich bei Frankfurt niemand beschwert hätte, weil so klasse Fußball spielt Frankfurt dann doch momentan auch wieder nicht, dass sie sich nicht über einen Steven Zuber freuen könnten. Also ich glaube, Steven Zuber hat so viel Qualität, dass er Frankfurt auf jeden Fall auf der Stelle helfen könnte.
Ja.
Ich glaube einfach nur, dass es ist, dass Gacinovic eben getauscht wird. Also hätten sie einfach Zuber irgendwie für 4-5 Millionen gekauft, wären die Kommentare deutlich positiver, als wenn es jetzt wirklich so richtig als Tausch verkauft worden wäre, was es halt auch ist, aber ja.
Ich glaube, genau das war eben der Punkt und eben auch noch, dass der Marktwert von Gacinovic einfach 2,5 Millionen höher liegt. Darüber kann man ja streiten, das sind ja alles keine fixen Beiträge so genau. Was man natürlich sagen muss, Zuber ist der flexiblere Spieler. Er hat zwar auf der PK selbst gesagt, er sieht sich nicht als Linksverteidiger. Das ändert aber gar nichts daran, dass er das durchaus spielen kann. Oder auch linkes Mittelfeld oder auch Achter. Und diese Flexibilität hat Gacinovic nicht. Aber die brauchen wir eigentlich auch nicht zwingend, weil wir müssen uns eh breiter aufstellen. Und du hast es ja gesagt, Zuber war in dieser Saison kein Linksverteidiger mehr.
Ja, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er es mehr spielen will.
Ja, genau.
Wie er es jetzt auch dann gesagt hat. Und wenn du jemanden quasi nur als linker Außenverteidiger, als Backup siehst und der Spieler signalisiert dir ganz klar, er hat keinen Bock mehr auf die Position, dann ist er für dich in dem Moment quasi unbrauchbar.
Ja, aber diese Diskussion gab es ja auch schon öfter und dann hat der Trainer sich auch öfter mal durchgesetzt. Eine der besten Entscheidungen war rückblickend immer noch, dass Philipp Lahm, von dem man wusste, er will kein Rechtsverteidiger spielen, bei der WM 2014 nach rechts gegangen ist, obwohl er darauf keinen Bock hatte. Und ich bin mir relativ sicher, dass das ein wichtiger Baustein war, um Weltmeister zu werden, genauso wie der Faktor, dass man sich entschieden hat, keine falsche Neun mehr mit Götze zu spielen, sondern die klassische Neun mit einem sehr alten Miroslav Klose.
Ja, bei Philipp Lahm war ja damals das Problem, Philipp Lahm war ein super Sechser. Aber wenn du eben die Rechtsverteidigerposition nicht adäquat ersetzen kannst, dann bringt es auch nichts, dass auf der Sechserposition vielleicht Lahm ein Tick besser ist als der andere Sechser. Aber als Rechtsverteidiger musst du dann jemanden hinstellen, der ganz klar deutlich schwächer ist als ein Philipp Lahm. Und dann stimmt das Verhältnis eben nicht. Und dann musst du auch dann mal sagen, okay, dann muss Philipp Lahm halt wieder rechts hin, weil wir haben mehr stärkere Sechser als Außenverteidiger.
Ganz genau. Und deswegen halt haben diese beiden Entscheidungen damals absolut Sinn ergeben. Und so hätte man natürlich auch bei Zuber entscheiden können. Interessanter Punkt dazu, wir haben ja eben schon kurz drüber geredet, bevor die Mikrofone an waren, über die Frage, wie Hoeneß spielen könnte. Und er hat bisher tatsächlich meistens 4-2-3-1 gespielt. Und da ist jetzt die Frage, wie geht er bei uns vor? Er hat schon auch mal Fünferkette gespielt, aber er tendiert aktuell noch klar zur Viererkette. Und in dem Zusammenhang habe ich im Kicker gelesen, Kicker-Ausgabe vom Montag, zu Robert Sko. Auch unter dem neuen Coach Sebastian Hoeneß dürfte das hauptsächliche Bestätigungsfeld des Dänen also links liegen. Das hat mich doch relativ überrascht. Man muss aber sagen, ich habe diesen Artikel von Michael Pfeiffer gelesen. Und entgegen dessen, was der Kicker meistens macht, ist das meiner Meinung nach reine Spekulation. Weil sie schließen durch das Tauschgeschäft Gacinovic gegen Zuber darauf, dass Sko links spielt. Und das ergibt keinen rechten Sinn, zumal sie dann auch noch behaupten, dass es gut sein könnte, dass Stafelidis dann der Backup ist, was im Übrigen ich persönlich fast ausschließen würde. Es gibt jetzt wieder relativ heiße Gerüchte, unter anderem auf transfermarkt.de, dass PAOK Thessaloniki interessiert sein soll an Kostas Stafelidis.
Und Trabzonspor ist ja auch schon seit längerem interessiert. Also, dass Staffi bei uns bleibt, kann ich eigentlich auch fast ausschließen. Und dass der Gacinovic-Wechsel irgendwas mit Sko zu tun hätte, das macht gar keinen Sinn. Also da vergleicht man wirklich Äpfel mit Birnen. Das hat gar nichts damit zu tun. Das hat gar nichts mit der Position zu tun. Also da hätte man dann schon irgendwie einen rechten Flügel, linken Flügel holen müssen, der quasi die Position als rechter Flügel für Sko ersetzen könnte. Und dann zu sagen, okay, deswegen ist Sko dann als Linksverteidiger gesetzt. Aber nur weil Gacinovic als 8er, 10er kommt, hat das damit gar nichts zu tun.
Ja, das war mir auch ein bisschen zu abenteuerlich. Ganz kurz noch eine Botschaft an Sebastian Hoeneß, der uns bestimmt zuhört. Du kannst Sko gerne als Linksverteidiger einplanen, aber bitte nicht in einer Viererkette. Aber ich bin echt gespannt, ob wir da im September wieder drüber diskutieren werden. Wir haben ja schon in der vergangenen Saison, auch bevor wir den Hoffefunk gemacht haben, viel drüber diskutiert. Sko in einer Viererkette links ist total verschenkt. Und auch für Kaderabek wäre es ein bisschen schade, wobei der sich noch eher damit anfreunden könnte. Bei dem sehe ich das Problem nicht. Aber ich denke, jetzt mal ganz langsam, es sind noch, gucken wir mal hier auf den Tacho, noch 5 Wochen bis zum DFB-Pokal, erste Runde.
Ich werde halt sehr gespannt auf die Testspiele sein. Und da wird man es dann auch sehen, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen so beim Kicker so durchgeslidet, so die letzten 20 Spiele von Bayern. Er spielt, wie du gesagt hast, 4-2-3-1 sehr gerne. Er spielt aber manchmal auch ein 4-3-3 oder eben ein klassisches 4-4-2. Das heißt, also bei Bayern hat er eigentlich nahezu immer Viererkette gespielt, was halt auch so ein bisschen die Bayern-Mentalität ist. Aber das heißt ja nicht, nur weil er das bei Bayern immer gespielt hat, dass er sich darauf oft dann dauerhaft festlegt. Also es kann ja auch sein, dass er sieht bei Hoffenheim, okay, er hat die Spieler für eben eine offensive Dreierkette, eine offensive Fünferkette, weil er eben mit Kaderabek und Sko perfekte Spieler dafür hat. Und vor allem, man darf nicht vergessen, wir haben auf unserem Niveau den perfekten Spieler für die Quarterback-Rolle in der Mitte vom Zentrum der IV mit Kevin Vogt zurückbekommen. Das heißt, Kevin Vogt ist für mich kein Innenverteidiger für die Viererkette. Das hat er schon oft genug bewiesen. Das heißt, man muss wirklich überlegen, wenn Hoeneß sagt, er wird dauerhaft mit einer Viererkette spielen wollen, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man Vogt gehen lässt. Auch wenn ich es nicht gerne hätte.
Ja, es gibt da jetzt auch ein Interesse, angeblich von AS Monaco, die jetzt von Kovac trainiert werden, Vogt zu verpflichten, ob da viel dran ist. Kann man nicht sagen, aber hat man schon in mehreren Portalen lesen können. Ich denke, das wird aber eng damit zusammenhängen, wie Hoeneß mit ihm plant. Er hat nochmal gesagt zu Belfodil und Vogt, dass sie Teil des Teams sind und dass er mit ihnen plant. Aber das heißt ja einfach nur, dass die Chance da ist. Im Prinzip kann es ja bei jedem Spieler, theoretisch kann er sogar zu Hübner sagen, naja, du passt irgendwie nicht ins System, obwohl du jetzt der Kapitän warst. Also theoretisch, ne?
Ja, das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist es ein Neustart für jeden Spieler, egal ob man davor gesetzt war. Das hat damit dann gar nichts mehr zu tun.
Was ich aber, ich weiß nicht, das haben wir im Podcast tatsächlich noch nie erwähnt, aber habe ich mir schon öfter mal gedacht. Gehen wir mal davon aus, Hoeneß würde dieses 4-2-3-1 spielen wollen, zu dem er oft tendiert. Wieso kommt Vogt denn dann gar nicht für die Sechserposition in Frage? Also ich weiß es nicht. Ich habe gerade mal kurz die Seite aufgemacht. Vogt hat letzte Saison 6-mal auf der 6 gespielt. Ich weiß nicht, wie gut tatsächlich.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir gefällt er nicht auf der 6.
Also ich weiß es nicht genau, vielleicht hast du besser informiert. Ich habe ihn gar nicht oft genug auf der 6 gesehen, um das beurteilen zu können.
Er hat es bei Bremen auch ein paar Mal gespielt.
Genau, habe ich aber nicht gesehen.
Man darf nicht vergessen, er war immer Sechser. Und er war fast schon, bevor er zu uns kam, ein gescheiterter Bundesliga-Sechser. Er ist einfach. Und dann ist er ja neu aufgeblüht unter Nagelsmann, unter dieser neuen Rolle. Und ja, man hat ihn so richtig neu entdeckt. Wir haben deutlich stärkere Sechser. Also, wenn man das jetzt mal von
das
der Größe
natürlich, her... Das ist natürlich richtig, ja.
Wenn man das jetzt mal so von der Größe her... Ich glaube, Vogt ist sogar noch größer als Grilic, aber rein von der Größe her so ein bisschen mit einem Grilic
1,94
Meter. Ja, und Grilic ist, glaube ich, ein Tick kleiner.
Ja.
Dann sind es ja Welten. Dann muss man ja fast denken, ja gut, wenn man die zwei sich anguckt und vergleicht, dann ist ja klar, dass Vogt mittlerweile Innenverteidiger spielt. Also jetzt gar nichts, weißt du, was ich meine? Sondern, also ich finde, auch wenn Sechser seine ursprüngliche Position war, vor vielen, vielen Jahren, wäre er als Sechser kein Hoffenheim-Niveau. Und zu der Aussage stehe ich, denke ich, auch.
Nee, ja. das ist total legitim. Ich wollte es nur mal ins Spiel bringen, weil er eben auf dieser Position ausgebildet wurde und auch weil er eben 5-mal unter Florian Kohfeldt diese Position tatsächlich gespielt hat in der Rückrunde und 1-mal unter Alfred Schreuder. Aber du hast recht, dieses Konkurrenzargument bleibt, was natürlich auch eine Möglichkeit
wäre. Da muss ich aber noch, wenn ich da kurz was einwerfen darf, ja, nur weil du gesagt hast, hat es unter Kohfeldt gespielt, nur weil er als Sechser kein Hoffenheim-Niveau hat, kann es ja trotzdem sein, dass er Bremen-Niveau hat.
Ist gemein, aber ja, du hast völlig recht, ja klar.
Das ist zwar vom Namen her ein bisschen komisch, dass man Bremen so weit tiefer als Hoffenheim sieht, aber war es leider letztes Jahr. Also was heißt leider, es war so.
Ja, finde ich auch ganz komisch, habe ich es hier im Podcast erwähnt oder privat zu dir, wie viele, ich sag jetzt mal Fußballexperten oder Podcasts eben Bremen vor der TSG gesehen haben, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Also,
ja, ich glaube, das hast du letzte Woche schon erwähnt, ja genau. Das haben viele gesagt.
Ja, und du hast natürlich völlig recht, die Hauptkonkurrenten, glaube ich, von Vogt auf der 6 waren, warte mal, Sahin und Bargfrede, oder?
Ja, sowas. Also da ist keiner auch nur ansatzweise, auch nur im 10-Meter-Radius von einem Grilic.
Ja, oder auch von einem Rudi, ehrlich gesagt.
Nicht, die können sich nicht mal, die sind nicht mal im Windschatten. Die sind schon nach der ersten Runde, nach der Safety-Car-Runde sind die schon weg, wenn man jetzt mal in der Formel-1-Sprache gehen will. Also
ja, genau.
Das ist ein ganz anderes Niveau.
Ja, und natürlich hat Bremen solide Achter mit Eggestein und Klaassen, aber damit konkurriert er ja gar nicht. Gerade auf der 6 bin ich da komplett deiner Meinung. Also ich bin gespannt, ob es da in den Verhandlungen mit Monaco ernst wird. Man könnte natürlich auch da vom System her tricksen. Ich will das gar nicht überanalysieren. Gibt ja auch wirklich Vereine, oder Nagelsmann hat das auch gemacht, dass man quasi im Aufbauspiel eine andere Formation einnimmt, wie im Spiel gegen den Ball. Weißt du, wie ich meine? Und quasi zum Beispiel im Aufbauspiel eine Viererkette spielt und gegen den Ball eine Fünferkette oder andersrum. Hat Grilic übrigens auch schon ein paar Mal gemacht.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, das ist ja eh sowas Beliebtes. Das hat ja Schweinsteiger dann auch irgendwann gemacht. Ich glaube sogar noch bei Bayern und bei der Nationalmannschaft. Als Schweinsteiger dann immer langsamer wurde und immer weiter ins Zentrum ist, hat dann Schweinsteiger, ich glaube, bei seinen letzten Bayern-Jahren sich immer mehr ins Zentrum von der Zweierkette, von der IV hat reinfallen lassen, um dann quasi so das Aufbauspiel
den Spielaufbau zu übernehmen. Genau, das wäre natürlich auch eine Rolle, in der man Vogt sehen könnte. Gar nicht, weil er langsam ist. Er ist tatsächlich merklich schneller als Howie Nordfeit oder Benny Hübner. Aber einfach, weil er von hinten raus ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Du hast es eben angesprochen, tatsächlich bin ich auch sehr gespannt. Am 13.8. spielen wir ein Testspiel gegen Wien Wiesbaden und dann am 16.8. geht es für eine Woche ins Trainingslager am Tegernsee. Ich hoffe mal, dass man ein bisschen was von diesem Testspiel in Wien Wiesbaden online sehen kann. Das Spiel ist zwar in Zuzenhausen, aber dass man da zugucken kann, ist natürlich illusorisch jetzt mit Corona. Bin mal sehr gespannt, ob man da schon so ein bisschen...
Dass wir dann zumindest vielleicht auf YouTube eine Übertragung bekommen.
Ja, Holger Klim hat es ja angedeutet, dass sie versuchen, trotz Corona die Fans da möglichst gut einzubinden. Und darauf vertraue ich einfach mal. Und genau, in 5 Wochen geht es dann los im DFB-Pokal. Und wir spielen ja gegen den sächsischen Pokalsieger, so wie ich das verstanden habe.
Ja, genau.
Ich glaube, am 22.8. ist der sogenannte Tag der Amateure. Das ist immer ganz lustig, weil da wird im Prinzip den ganzen Tag, ich glaube sogar in der ARD, Amateurfußball gezeigt. Also die Pokalfinals, ja. Badisches Pokalfinale, Bayerisches Pokalfinale und so weiter.
Ich glaube, da könnte es gut sein, dass es auf Chemnitz oder sowas hinausläuft dann.
Genau. Lok Leipzig ist auch mit dem Pool, aber ich glaube, Chemnitz ist der Club, der...
Der Favorit, sagen wir jetzt mal, bei dem Pool, der noch dabei ist.
Also ein, sagen wir mal, relativ dankbarer Gegner, ein Regionalligist, aber wir haben ja auch schon in der Vergangenheit durchaus mal Probleme gehabt.
Ich hab's gerade hier tatsächlich offen. Die Halbfinals im Sachsenpokal sind tatsächlich morgen. Hast du das gewusst?
Nee, aber werden wir das jetzt nicht einmal, wirklich verfolgen das, können.
Ja, da spielt einmal Inter Leipzig, nicht Inter Mailand, sondern Inter Leipzig, den Chemnitzer FC. Und im Abendspiel um 18 Uhr spielt dann Eilenburg gegen Lok Leipzig.
Ja, und da der Chemnitzer FC als Traditionsklub und auch als Regionalligist ist er natürlich eigentlich deutlicher Favorit für den Titel unter diesen vier, ja.
Also wenn da nicht wirklich viel schief läuft, dann könnte es auf dem Finale Chemnitz gegen Lok Leipzig hinauslaufen.
Ja, denke ich auch. Und
aber um abschließend zu sagen, egal wer es von den vier wird, es ist ein Pflichtsieg.
Ja, und ich hoffe auf was Besseres als letzte Saison gegen Würzburg. Das war ja schon düster. Würzburg war ja dritte Liga und wir haben da wirklich, also eigentlich nur gezittert. Das war schaurig.
Ja. Da wünscht man sich manchmal gegen so unterklassige DFB-Pokalgegner, wünscht man sich manchmal Sven Schiplock zurück. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber es war ja fast sogar schon der DFB-Pokal Sven, der dann immer kam und beim 8-0 dann gleich 7 Tore geschossen hat in der ersten Runde und dann DFB-Pokal Torschützenkönig wurde, weil er gleich in der ersten Runde 8 Tore geschossen hat.
Ah ja, aber halt gegen den FC Oberammergau oder so.
Ja, das wäre ja mal lustig. Ja.
Grüße übrigens an Schippo, der jetzt mit Arminia Bielefeld aufgestiegen ist, tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Da sieht man sich.
Ich weiß gar nicht, ob er noch im Kader steht, aber bestimmt. Er hat ja jetzt, das muss man auch fairerweise dazu sagen, die etwas eingefleischteren Zweitligagucker werden es wissen. Der absolute Stammstürmer war die Legende Klos bei Bielefeld und Schiplock kam dann nicht auf besonders viele Einsatzminuten.
Ja, als Kapitän und Aufstiegsgarant, kann man da natürlich nicht an Fabian Klos vorbei.
So ist das. Aber er hat noch ein Jahr Vertrag, das heißt, wir sehen ihn nächstes Jahr definitiv in der Pre-Zero Arena.
Ja, genau.
Eine Neuigkeit haben wir noch auf dem Zettel, ihr werdet es mitbekommen haben, dass die neuen Heimtrikots da sind und mittlerweile auch die anderen schon von verschiedenen Seiten aus geleakt wurden. Aber gehen wir jetzt erstmal aufs Heimtrikot ein, weil da haben wir wirklich schon gute Fotos bekommen und auch in unserer Redaktionsgruppe mit Hoffe News wurden uns schon noch weitere Bilder zugestellt, die mir persönlich gut gefallen haben. Insgesamt muss man aber sagen, war die Reaktion auf die Trikots, ich würde sagen, gemischt. Also einige haben Roma, dem spanischen Sponsor, vorgeworfen, dass das nicht wirklich kreativ gewesen sei.
Das kann ich jetzt aber so wirklich nicht bestätigen, weil ist auf jeden Fall kreativer als das letztes Jahr. Also mir gefällt es tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, auch mit diesem leicht türkisenen, hellblauen Streifen und mit diesem, der Kragen gefällt mir auch sehr gut. Also deswegen, die Leute hätten sich ja auch wieder beschwert, wenn es total ein abgespacedes Home-Trikot wäre, wenn man dann rumläuft wie auf dem Karneval. Das will man ja dann auch nicht. Ich finde, es hat Stil, es hat eine schöne Farbe, es hat was Besonderes an sich. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und man müsste auch jetzt tatsächlich, um das Ganze wirklich repräsentativ einordnen zu können, jetzt mal so ein bisschen zurückgehen. Wurde jemals ein Trikot präsentiert in der Geschichte der Bundesliga, wo nicht sehr viele Fans irgendwas gehatet hätten?
Ja, kommt selbst vor. Wobei ich sagen muss, ich glaube, darauf haben wir uns auch mal irgendwann geeinigt. Das Trikot von vor 2 Jahren war ja wirklich absolut genial.
Ja, ja. Obwohl ich tatsächlich mittlerweile sagen muss, dass mir Joma oder Roma, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Roma. Ja, das ist ja eine spanische Marke, oder?
Genau.
Dass mir das da wirklich sehr gut gefällt. Und auch von der Qualität, ich habe auch schon 2, 3 Trikots, ist mir da noch kein Druck abgegangen. Da ist mir bei manch anderen Trikots schon nach ein paar Mal Wäsche irgendwie so der Champions League Badge abgegangen. Da weiß ich noch, da habe ich ein Trikot von der Champions League und dann 2-mal gewaschen, war er weg.
Ja, das ist natürlich ärgerlich. Genau, du hast ja jetzt ein mintgrünes Stefan Posch-Trikot gegönnt. Das war auch sehr genau. Schön. Ich muss sagen, ich stimme dir völlig zu. Letzte Saison war das Heimtrikot nicht so gelungen. Dafür fand ich das schwarze Trikot, aber auch das mintgrüne wirklich sehr kreativ und auch schön.
Ja, deswegen, Heimtrikot bin ich immer ein Freund davon, wenn man das relativ schlicht lässt. Und auch immer, ich finde einfach unsere Vereinsfarben auch sehr schön für ein Trikot.
Genau, und dieses Blau eben beibehalten wird, fand ich gut. Weißt du, dass es jetzt nicht dunkler oder heller wird oder so.
Ja, und dann kann man natürlich bei dem zweiten und dritten Trikot dann schon etwas kreativer werden. So wie es ja jetzt momentan aussieht, ist das Auswärtstrikot dann weiß oder so ein bisschen creme-beige eher so ein bisschen. Und vielleicht, wir wissen es noch nicht, aber wenn es stimmt, so wie es geleakt wurde, dann wird ja tatsächlich das dritte Trikot irgendwie so lila oder pink.
Ja, genau. Und man muss sagen, die Fotos, die jetzt kursieren, machen natürlich wegen der Auflösung keinen so guten Eindruck. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das deutlich besser wirkt, wenn da noch das SAP-Logo drauf sein wird und das eben in einer HD-Qualität quasi zu sehen ist.
Und vor allem auch dann an den Spielern.
Ja.
Und das dritte Trikot wird ja eh nicht so oft getragen. Es soll ja auch etwas Besonderes sein. Und es ist ja auch immer, muss es in der Kombination mit der Hose und der Stutzen, den Stutzen noch
sein. Das reißt auch immer noch mal viel raus, genau.
Das heißt, da da jetzt unnötig zu haten, ist, im Endeffekt ist es dann doch nur ein drittes Trikot.
Ja, genau. Und ich habe auch schon mal geguckt, jetzt hier im Shop der TSG, gerade auch die anderen Produkte finde ich wirklich gelungen. Also hier zum Beispiel den Freizeit-Hoodie in Petrol, was auch immer das für eine Farbe sein soll, aber finde ich wirklich super schick, würde ich mir sofort kaufen, wenn ich mir das gönnen wollen würde. Oder auch das Freizeit-Polo. Also insgesamt muss ich sagen, hat da Roma schon einen wirklich ordentlichen Job gemacht. Aber wir warten jetzt erstmal noch ab auf das zweite und dritte Trikot, würde ich sagen, und sind da eher positiv.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dann, wir können ja noch auf eine Sache kurz eingehen. Hast du unseren Spielplan schon gesehen?
Ja, ich habe es vorhin gesehen tatsächlich.
Da spielen wir, ich wiederhole es nochmal, vielleicht für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir spielen am ersten Spieltag auswärts gegen den ersten FC Köln, am zweiten Spieltag dann daheim. Das ist ja fast schon irgendwie ein Klassiker gegen den FC Bayern München, dass wir den so früh bekommen. dann auswärts gegen Frankfurt und dann zweites Heimspiel, sehr schön, gegen Borussia Dortmund. Da sehen wir unseren alten Freund wieder. Mir persönlich wäre natürlich Dortmund am 34. und am 17. Spieltag deutlich lieber gewesen. aber die ersten zwei Heimspiele gleich gegen Bayern und Dortmund. Man kann sagen, natürlich schon ein bisschen undankbar, wenn man dann gleich mit so Brocken, aber auf der einen Seite, entweder du holst da Punkte und nimmst Schwung mit für die ganze Saison, oder du kannst sagen, dann verlierst du halt die Punkte und dann hast du es hinter dir. Das heißt, sehe ich jetzt nicht so problematisch.
Ja, genau, da würde ich zustimmen. Und das Ganze wird ja so ein bisschen mit dem Spiel gegen Köln ausgeglichen, dass wir wirklich, ja, muss man ehrlich sagen, gewinnen müssen eigentlich. Wenn ich gerade aktuell mir so den Kader von Köln angucke, ich habe gelesen, dass sie Marc Uth unbedingt halten wollen, da jetzt aber kräftig am Sparen sind. Weißt du, also, dass sie sich quasi den U-Transfer gerade zusammensparen. Und das klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde man da einen besonders starken Kader formieren können. Und ehrlich gesagt, Glückwunsch jetzt mal an unseren Ex-Coach Gisdol dafür, dass er erstmal sich finanziell abgesichert hat beim ersten FC Köln. Aber es ist schon schwierig mit dem Kader und es wurde ja auch immer schwächer, nachdem wirklich so ein paar Wochen man sich dachte, um Gottes Willen, der erste FC Köln kommt noch in die Europa League, also ein bisschen übertrieben gesagt.
Also es wird auf jeden Fall schwierig für Köln, Marc Uth zu verpflichten, auch wenn es natürlich eine ganz wichtige Personalie wäre. Aber er befindet sich ja jetzt auch schon wieder im Mannschaftstraining mit S04. Der Deal ist nämlich nicht über den Tisch und Jochen Schneider hat ja auch gesagt, dass man eigentlich mit ihm plant. Inwieviel da dran ist, werden wir noch sehen.
Diesbezüglich mal die Frage, weißt du eigentlich, wie es momentan mit Sebastian Rudi aussieht? Also wo ist gerade Sebastian Rudi? Ist er schon auf Schalke?
Ja, tatsächlich, die hatten ja jetzt auch, ich glaube vor 2-3 Tagen Trainingsauftakt und ich habe schon auf Twitter traurige Posts von TSG-Fans gesehen, auf denen Rudi in Schalke-Montur abgebildet war und ja, das sieht alles nicht so gut aus. Der Kicker hat auch geschrieben, hat so in einem Nebensatz erwähnt, dass die Personalie noch nicht ganz vom Tisch sei, aber es sieht natürlich nicht so gut aus für uns. Ich habe ja auch in Folge 23, glaube ich, war es, das Transferkarussell vorgeschlagen, Rudi zu verpflichten, weil er wahrscheinlich nur so um die 3 Millionen kosten würde. Und gleichzeitig ist jetzt auch wieder ein bisschen Zeit verstrichen. Aber du hast ja was dazu gesagt, und zwar, dass Hoeneß das natürlich entscheiden muss. Und Hoeneß ist jetzt erst wieder da. Also theoretisch könnte es auch sein, dass wir am Dienstag eine Einigkeit haben, weil Hoeneß sagt, ja, ich will den Rudi haben und der kostet nur 3 Millionen. Aber aktuell gehe ich irgendwie nicht davon aus, ehrlich gesagt, oder?
Ja, rein theoretisch könnte es ja jetzt wirklich sein, dass Hoeneß jetzt sagt, ey, Sebastian Rudi, wo ist der eigentlich? Der hat mir letztes Jahr so gut gefallen, klemm dich mal da dahinter, den hätte ich schon gern. Und dass dann nochmal Schwung, neuer Schwung reinkommt in die Sache. Aber wie du gesagt hast, ich glaube auch, dass da nicht mehr viel Schwung reinkommen wird in die Sache und dass dann Sebastian Rudi, aus welchen Gründen auch immer, dann doch sich nicht uns anschließen wird dauerhaft.
Gehalt, also möglicherweise.
Ja, man weiß es nicht. Oder auch, ob sich die TSG dagegen entschieden hat, eben so, also ihn dauerhaft zu verpflichten, auch wenn er ein bisschen auf Gehalt verzichtet hätte, weil man eben
aus Altersgründen günstigere,
jüngere Alternativen findet.
Das wäre halt wirklich ein Punkt. Ich glaube, er ist 30 und das passt nicht mehr ganz ins Hoffenheimer Konzept, aber gut, wir werden es sehen, denke ich.
Genau. So, dann würde ich sagen, dann hätte ich jetzt noch abschließend eine Frage auf Instagram bekommen, die ich jetzt noch gerne dir stellen würde.
Okay.
Da kann ich jetzt diesmal keinen Namen erwähnen, weil der Benutzername Chululu07 ist. Also ich weiß nicht, wie unser TSG-Freund da heißt, aber das ist auf jeden Fall sein Benutzername. Und der hat mir auf jeden Fall geschrieben, eben hallo liebes Team vom Hoffefunk. Er wollte auch mal was zur letzten Folge und der Spielersuche auf der Linksverteidigerposition sagen. Ich würde nämlich sehr gerne mal den Namen Jeremy Toljan ins Boot werfen, der bei der TSG sich sehr gut gemacht hatte und nach seiner schwierigen Zeit beim BVB eben ausgeliehen wurde nach Sassuolo und dort wieder Stamm gespielt hat. Und jetzt eben die Frage an dich mal, David. Er wäre sicherlich günstig zu haben und hat immer noch Potenzial nach oben. Was wäre eure Meinung dazu?
Interessante Frage, weil ich mich tatsächlich schon, bevor diese Nachricht kam, mit dem Namen beschäftigt habe. Ich habe ihn dann ja, wie ihr in Folge 23 erfahren habt, ihn nicht genannt, aber ich habe mich auch für ihn interessiert, weil ich lange nichts mehr von ihm gehört habe. Er spielt aktuell bei Sassuolo, die ein bisschen überraschend, ich glaube, Achter geworden sind, also sagen wir mal überperformt haben. Und Toljan war dort mit 29 Einsätzen fast immer Stammspieler in der Außenverteidigung. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, ob er links oder rechts gespielt hat. Meistens rechts tatsächlich, als Rechtsfuß. Und ich bin etwas skeptisch. Also er ist natürlich hoch veranlagt, hat ein gewisses Tempo. Aber wie es dann letztlich beim BVB lief, war dann doch sehr enttäuschend.
Ich glaube tatsächlich auch, dass wir da bessere Möglichkeiten hätten. Weil ich kann da jetzt auch nur so viel dazu sagen, wie ich auch dann dem Chululu07 geantwortet habe, dass es tatsächlich keine schlechte Idee ist, aber dass man sich natürlich die Frage stellen muss, ob Toljan dann wirklich Stammspielerqualität hat. Und wenn nicht, dann haben wir für die Breite halt eben auch Brennett. Noch einen Joshua Brennett, der zurückkommt.
Ganz genau.
Und ob man dann lieber sagt, man holt sich vielleicht jemanden wie Philipp Max oder wie Nico Schulz, der wirklich Stammspielerpotenzial hat, und hat dann halt Brennett für die Breite, der sich dann eben auch aufdrängen kann. Deswegen sind wir da bei dem Namen äußerst skeptisch und glauben auch eigentlich nicht daran, dass sich da irgendwas tut, oder?
Ja, also ich denke, Toljan wäre halt einer, mit dem kann man nicht zwingend als Stammspieler planen. Es könnte klappen, der hat ja schon ein enormes Potenzial, wurde U21 Europameister und hat bei uns auch wirklich gut gespielt. Was ich nochmal ganz kurz reingrätschen möchte, auch nach den Aussagen von Alex Rosen, nochmal raus an alle. Es ist absolut undenkbar, dass wir einen Spieler in der Größenordnung von Philipp Max für 18 Millionen verpflichten. Niemals. Nach den Aussagen von Rosen halte ich es sogar für ausgesprochen unrealistisch, dass wir Schulz holen. Also allein von der Größenordnung her. Außer natürlich, Dortmund ist zu einer Leihe bereit, um Gehalt zu sparen, weil Schulz ja gar nicht zum Zug kam. Aber in diesem Sommer wird es keine 15 Millionen Transfers geben.
Ja, obwohl das Thema Leihe dann natürlich nicht komplett vom Tisch wäre, hat man ja auch
gesehen.
Aber es wird auf jeden Fall interessant, was sich da die nächsten Wochen tun wird auf dem Transfermarkt bei der TSG.
Genau, aber was man natürlich sagen könnte ist, gehen wir mal ganz kurz noch rumspinnen zum Abschluss. Robert Sko wird tatsächlich als linker Außenverteidiger eingeplant. Stafelidis wird verkauft, worauf ja alles hindeutet. Dann hat man noch Brennett Kaderabek. Und dann würde so jemand für Toljan für 3-4 Millionen als Backup eventuell tatsächlich Sinn machen. Mein Problem ist halt nur, du hast es ja auch gesagt, den wirklich als Stammspieler einzuplanen, scheint mir etwas riskant. Er hat sicherlich...
Ja, aber holt man da nicht lieber vielleicht einen von der Jugend hoch, sowas wie Bogarde?
Ja, das wäre natürlich dann eher der Hoffenheimer Weg, wobei Bogarde, glaube ich, ausgebildeter Innenverteidiger ist.
Obwohl er ja auch schon einmal Rechtsverteidiger gespielt hat. Aber hat man da nicht dann lieber Bogarde vielleicht als flexiblen Spieler noch im Kader?
Wahrscheinlich.
Ihm wahrscheinlich die Zeit. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir werden sehen.
Danke auf jeden Fall für die Fragen. Wir haben übrigens auch noch weitere Post bekommen, auch viele Anfragen. oder generelle Rückfragen, die wir jetzt noch nicht alle vorlesen, weil es manchmal einfach auch nur informative Fragen waren, schreibt uns gerne weiterhin an Hoffefunk auf Instagram oder folgt unserem Partner Hoffe News und schreibt da auch gerne über Facebook Fragen an uns. Also
die meisten Anfragen beantworten wir dann auch direkt bei Instagram. Und eben, wenn es eine Frage ist, wo wir denken, dass es alle interessieren könnte, dann besprechen wir das immer auch sehr gerne im Podcast. Das heißt, wenn ihr teilhaben wollt am Podcast, sehr gerne immer schreiben, Anregungen schicken. Und genau, es ist ein Fan-Podcast, das heißt, wir machen ihn, aber er lebt von uns allen.
Ganz genau, deswegen ist es mir auch wichtig, immer so ein bisschen die Stimmung in den sozialen Medien aufzufangen. Noch eine kurze technische Info sozusagen. Ich weiß nicht, über welches Portal ihr uns gerade hört. Wenn ihr uns über meinen Sportpodcast, der ihr über den Browser hört und euch denkt, naja, in so einer App wäre es ja schon praktischer, dann geht das auch in ganz vielen anderen Apps. Also wenn ihr ein iPhone habt, dann problemlos über Apple Podcasts und wenn ihr eben Android habt, dann in Apps wie zum Beispiel Google Podcast oder Deezer, die man sich ganz einfach runterladen kann. Und was ich auch entdeckt habe...
Podimo gibt es auch.
Podimo zum Beispiel, also es gibt wirklich, glaube ich, 8, auf denen wir zur Verfügung stehen. Aktuell noch nicht auf Spotify, das kommt vielleicht noch. Aber es gibt noch eine weitere interessante Info. Ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass es ein bisschen blöd ist, dass er uns nicht beim Sport hören kann, weil das ihm zu viel Datenvolumen runternehmen würde. Und wenn ihr bei meinsportpodcast.de einfach auf Hoffefunk geht, könnt ihr uns im WLAN schon downloaden. Also man kann die Folge quasi downloaden und dann ist sie in der eigenen Musikbibliothek. Also ihr habt dann quasi die ganze Audiodatei in der Musikbibliothek, könnt ihr dann gemütlich unterwegs hören und danach einfach wieder löschen. Das ist eine super Funktion, finde ich, von meinsportpodcast.de, weil da garantiert ist, dass die Qualität gut ist und dass es nicht irgendwie haken kann oder so.
Genau.
Ja, und damit sind wir eigentlich für diese Woche durch, haben jetzt etwa eine Stunde gemacht. Freuen uns wieder auf die nächste Woche, auf die nächste Folge und hoffen auch, ihr hattet Spaß. Macht's gut.
Tschüss, macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.